Bryan Danielson setzt bei All In seine Karriere aufs Spiel. Britt Baker ist suspendiert. Der Aufbau für die größte AEW-Show des Jahres nimmt weiterhin Fahrt auf. Und außerdem gab es sehr viel gutes Wrestling bei den Wochenshows diese Woche. Ja, und das und alles weitere Wichtige der letzten AEW-Woche besprechen wir heute im Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir sind wieder zurück. Ich bin der Julian und bei mir ist diese Woche mal wieder der Thorsten. Hallo.
Hallo, viel warm im Norden.
Nicht nur im Norden, ne? Auch hier im Osten. Ja, gerade heute war es wieder echt etwas unangenehm. Wenig Wind, deswegen war es schon sehr drückend. Ist bei euch auch so? Aber ihr habt ja eigentlich Wind im Norden, ne?
Da ist ja, na, wir haben ja das Glück, dass das, also bei mir zumindest, das Meer Ostsee in der Nähe ist, da ist dann nicht immer arg so hitzig. Ne? Also wir hatten heute, glaube ich, irgendwas zwischen 25 und 30 Grad, das ging eigentlich noch. Aber nur wenn du dann auf dem Rad nach Hause fährst und dir die pralle Sonne so von oben aufs Dach scheint, dann wird es doch schon ein bisschen brütig.
Ja, wir im Osten hier, wir leben ja in der Trockenzeit, da ist ja nichts drumherum hier an Wasser. Wir haben vielleicht ein paar Seen oder ein paar Talsperren, aber das war es auch schon. Ja, so viel passiert ja nicht. Aber ja, wir haben mal wieder eine AEW-Woche hinter uns und ja, ohne es, also vielleicht ohne es vorwegzunehmen, aber also ich fand es war eine solide Kost, solide Shows. Aber jetzt nichts Weltbewegendes. Also das war so meine Zusammenfassung. Wie hast du es denn gesehen?
Ja, ich habe jetzt auch nicht wirklich was Herausragendes gehabt. Es wurden die Storylines hin zu All Elite und wahrscheinlich dann auch in Richtung All Out schon ein bisschen vorbereitet, weiter verfeinert, fortgeführt. Ja, es war solide, wie man so schön sagt, solide Hausmannskost. Es hat geschmeckt, aber hat einen jetzt auch nicht die Geschmacksknospen zum Explodieren gebracht.
Ja, also man muss echt sagen, also Dynamite, so auch was Matches angeht, stand halt auch den Opener mit Ospreay und Archer, auch den Main Event dann mit Darby und Hangman. Das war eigentlich schon eine solide Show, weil normalerweise ist ja immer die Regel, wenn du einen guten Opener hast und einen guten Main Event, dann kann eigentlich nichts schiefgehen bei einer Show. Deswegen fand ich Dynamite auch komplett solide. Ich fand auch Collision ganz okay. Also das hatte einige coole Matches gehabt, aber das ist halt wieder das Problem bei Collision, wie jede Woche, das geht mich halt nicht so. Also wenn man mal wirklich sehr, sehr viel Zeit hat, dann kann man es richtig gut
Du
gehen.
Hast massive Tonprobleme.
Ich habe Tonprobleme?
Ja, da war eben richtig Aussetzer, aber führ mal weiter aus, jetzt geht's wieder.
Okay, dann ja, starte ich nochmal neu. Also für die, die es jetzt nicht ganz gehört haben, also für mich war Collision, also ging es jetzt um Collision oder bei Dynamite schon?
Fangen nochmal von vorne an.
Nochmal von vorne, na klasse. Ja, also, also Dynamite fand ich ja ganz solide, weil man hatte einen echt guten Opener, einen echt guten Main Event und das ist ja meistens immer ein sehr gutes Formular für eine solide Show. Und bei Collision, da war es, fand ich, durchgehend eigentlich immer. Man hatte man so ein paar Happen dabei, die echt unterhaltsam waren. Also gerade mit dem Hologram und Mystico Tag Match oder dem Conglomeration Six-Man, das war ein Eight-Man. Genau, bei Dynamite gab es ein Six-Man. Hier war es ein Eight-Man Tag. Und ja, also das hat schon Spaß gemacht. Und ja, also von daher, ich habe da nichts dagegen. Also ich finde solche Sachen immer ganz, ganz cool. Das Problem ist halt, ich merke es auch, bei mir geht es auch wieder mehr mit Arbeit und Ausbildung und so weiter los. So richtig die Zeit, das zu genießen, ist halt nicht da. Deswegen, wünschte ich mir für solche Shows dann halt mehr Zeit, weil da kann man das ganz entspannt gucken und da würde ich das auch mehr auf mich einwirken lassen, aber ja, wenn man das so schnell nacheinander wegguckt, dann ist es immer sehr, sehr schwierig, das alles so sacken zu lassen. Von daher, ja, sind mir so ein paar Schnipsel hängen geblieben, aber ja, halt wie bei Collision oder auch zum Beispiel auch bei Rampage üblich, ja, eher nur solide Kost und nicht viel dahinter, ne? Also so fand ich zumindest.
Ja, definitiv. Also Rampage war wieder so die reine ROH-Leute sind da Show. Mit keiner Verbindung großartig jetzt zu irgendwelchen Storylines für All-In oder so. Na, also im Prinzip könnte man Rampage rausschmeißen und dafür die ROH Weekly bringen. Ich glaube, das würde ROH mehr helfen und um Rampage wäre es ehrlich gesagt auch nicht schade.
Rampage, also ich habe es echt diese Woche so gedacht eher, dass man merkt immer mehr, es ist die Aufbaushow für die nächste Dynamite. Also da geben die Booker, also in dem Fall halt Tony Khan, geben halt den Leuten, die bei Dynamite nächste Woche verlieren sollen, wie wahrscheinlich oder allgemein nächste Woche, ob es Dynamite oder Collision ist, wie jetzt einem, wie heißt der, Brian Keefe oder sowas, ne? Die geben denen dann halt einen Sieg bei Rampage, damit die dann bei Dynamite oder bei Collision in der nächsten Woche verlieren, weil Brian Keith wird gegen Shibata wresteln. Und das sind immer so Sachen, ich weiß nicht, da weiß man genau, was passiert und es ist irgendwo, weil ja auch die nicht gegen irgendwelche großen Leute gewinnen, sondern einfach nur irgendwelche Squash-Matches haben gegen Leute, die man noch nie gehört hat. Und das macht es dann schon schwer, dann immer sich dafür zu interessieren. Ich glaube, da geht es nicht nur uns so. Ich denke, euch allen da draußen, oder den meisten würde ich jetzt mal sagen, wird es ähnlich gehen. Ich denke, Rampage ist eher so vom Interesse nicht so ganz weit oben dabei. Bei Collision hat man halt immer ganz gute Kost, aber bei Dynamite passiert schon so das Wichtigste. Unter anderem hatten wir bei Dynamite, um da gleich mal reinzustarten, das ist eine der größten News gewesen, und zwar. Ja, geht es um das World Title Match. Endlich passiert mal was in Richtung Promos. Wir haben es jetzt schon seit Wochen angesprochen. Diesmal kam Bryan Danielson heraus und ja, hat eine nette Promo gehalten, dass es seine letzte Chance ist. Und ja, Swerve kam dann noch dazu, hat dann noch ein bisschen Kontra gegeben. Es gab ein bisschen ja, hin und her der beiden am Mikrofon. Und am Ende war eigentlich die große News, ja, der große Cliffhanger, so in dem Sinne von dem Segment. Und zwar, Bryan Danielson setzt seine Karriere aufs Spiel im World Title Match bei All In. Und zwar gibt es dann Title versus Career. Ja, wie fandest du das Announcement? Hat es dich irgendwie überrascht? Hast du das erwartet? Wie hast du es wahrgenommen? Sagen wir es mal so.
Ja, wie du schon sagst, also dass da endlich mal auch ein bisschen Aufbau kommt, ne, weil so sehr viel Berührungspunkte hatten Swerve und Bryan Danielson jetzt vorher nicht. Und wir wissen ja, Bryan hat ja seiner Tochter Birdie ja versprochen, er hört dieses Jahr auf, wenn sie, glaube ich, 7 Jahre alt wird oder so war das, oder 8 Jahre. Und das ist halt diesen Herbst. Und jetzt ist halt die große Frage. Also man könnte es in zweierlei Richtungen dann bei All In bringen. Entweder er verliert das Match nach großem Kampf. Ich sag mal so als Beispiel so Marke Taker gegen Shawn Michaels. Ne? Oder hier Shawn Michaels gegen Ric Flair damals bei Mania 24. Oder man lässt Bryan Danielson den Titel gewinnen. Und dann gibt es da zwei Optionen. Entweder er sagt so, ich habe jetzt das große Gold gewonnen, aber ich habe meiner Tochter ein Versprechen gegeben, ich gebe den Titel jetzt frei. Und dann kann Tony Khan wieder eines seiner heißgeliebten Turniere machen. Oder Bryan Danielson macht dann halt noch einen verhältnismäßig kurzen Run als World Champion und droppt den Titel dann, wenn er dann endgültig aufhört, an den ja, Nachfolger, der wer das dann auch immer ist, vielleicht ein Adam Page oder so.
Ja, also gibt einige Möglichkeiten. Gibt ja immer noch ein Rematch gegen Swerve. Ich meine, die sind ja, glaube ich, sogar in Tacoma, Washington bei dem Pay-per-View dann danach oder da, also nicht danach, aber bei wie heißt die Show? Wrestle Dream, ne? Ich glaube, da müssten sie auch wieder da am Start sein in Washington im Westen von Amerika. Und ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, Darby hat man schon bei Grand Slam als Challenger. All Out wird es bestimmt auch wieder irgendwas geben. Also, obwohl letztes Jahr hatten wir auch kein World Title Match, aber mal sehen. Ja.
Na, wobei man ja sagen muss, dass dieses Jahr wenigstens zwischen All-In und All-Out 2 Wochen liegen und nicht nur eine, ne?
Das stimmt, ja. Es ist zumindest kein Overkill dieses Jahr und nicht so schlimm, weil dann ja, obwohl eigentlich ja schon, weil dann haben wir Grand Slam bei Dynamite und Collision, glaube ich, sind auch dieses Jahr wieder zwei Shows. Und ich glaube, Anfang Oktober ist ja wieder dann WrestleDream. Müsste ja dann
Ja,
schon wieder das erste Oktoberwochenende sein. Das heißt, es ist ja dann auch
ja.
wieder bloß einen Monat später. Also, es ist schon
Ja. Na, aber wenigstens hast du
interessant.
dann 4 Wochen, wenn es einen Monat später ist, um neue Sachen aufzubauen und nicht nur eine Woche, wenn überhaupt maximal 2 Wochen. Also AEW sollte seine Pay-per-Views ein bisschen mehr übers Jahr verteilen. Wie viel haben sie jetzt? 5 oder 6?
Nee, es sind
Ne,
schon viel
oder
mehr. Die haben
sind
ja
noch mehr?
fast jeden Monat jetzt sein mittlerweile. Also es ist ja schon krass. Weil
Ja.
All-In ist ja jetzt Ende August und All-Out danach. Aber wenn man All-In ein bisschen vorverlegen würde jetzt, da
Ja,
hätten die ja
eben.
auch im Juli, sage ich jetzt mal, oder ne, Juli, August, hätten die ja da auch quasi ein Pay-Per-View, wenn man das ein bisschen regelmäßig
Naja,
aufteilen würde. Ne?
meine ich ja, dass du das, weil sich das ja merklich so ein bisschen zum Jahresende knubbelt und am Jahresanfang und dann gibt es irgendwie so zwischen Double or Nothing und Forbidden Door ist dann immer irgendwie so ein bisschen ein größeres Loch. Da kannst du dann das ein bisschen,
Naja,
ne, oder
das ist auch nur ein Monat.
auch nur einen Monat.
Ja.
Ja, da merkt man, wie ich den
Also ich
Pay-Per-View-Terminkalender
glaube, die haben ja
blick habe.
mittlerweile, ne? Also wenn ich jetzt das durchgehe, wir hatten dieses Jahr Revolution im März. Da war eine große Pause zwischen World's End und Revolution. Das war noch ein bisschen größer. Das könnte ich mir aber auch vorstellen, dass das bald auch wieder vorbei ist, dass da auch noch ein Pay-Per-View dazwischen kommt irgendwie, so Anfang Februar. Dann hatten wir Double und nee, wir hatten hier wie hieß es, die Show Dynasty, na, dieses Jahr, das war
Ja.
doch im April
Ja.
und dann, ja genau, März, April, dann Double or Nothing im Mai, Forbidden Door im Juni, dann jetzt August All In und danach September All Out und dann Oktober WrestleDream, November Full Gear, Dezember World's End. Also ich glaube so, also sie sind schon bei 9 Pay-Per-Views.
Ja.
Plus die drei Ring of Honor Pay-Per-Views, die sie immer machen. Also es ist
Naja,
schon crazy.
die zähle ich ja gar nicht mit. Nee, aber das ist zum Beispiel, wenn, je nachdem, wie es jetzt mit All-In dann zukünftig weitergeht, dass sie das vielleicht einfach 2 Wochen früher stattfinden lassen, dass du dann das so irgendwo so mittig zwischen Forbidden Door und All-Out packst. Na, dann hast du zwischen Forbidden Door und All-In jetzt nicht so ein größeres Loch. Und zwischen All-In und All-Out ist es dann ein bisschen entspannter und mehr Zeit. Und da kann man dann auch wieder neue Sachen aufbauen und muss jetzt nicht aus All-Out so eine Art All-In-Backlash machen, so wie früher bei der
Ja.
WWE immer WrestleMania-Backlash, wo dann einfach nur Rückmatches von WrestleMania stattfanden.
Aber gerade deswegen, weil eben All In, All Out, Grand Slam, also die wöchentlichen Shows sind das ja nur, aber trotzdem ist ja auch eine große Show jedes Jahr. Und WrestleDream, weil das alles so nah beieinander ist, finde ich das zum Beispiel, wir hatten es im Vorgespräch ein bisschen wieder angerissen mit dem Booking von Darby Allin, dass er jetzt da bei All In einen Title Shot bekommt, dann bei Grand Slam dann noch einen Title Shot, diesmal aber um den World Title. Ich finde es an sich gar nicht so schlecht, wenn du so viele große Shows direkt nacheinander hast, weil da hast du zumindest schon mal Contender vorher überlegt. So, brauchst du jetzt nicht in den Wochenshows nochmal irgendwie schnell was aufbauen, was dann am Ende eh nichts bringt. Na? Also ich finde es jetzt gar nicht so verkehrt, dass man so früh das schon festlegt, wer da einen Title Shot bekommt. Ich finde sowas ja eh ganz cool, das habe ich auch letzte Woche im Podcast schon gesagt. Ja, das finde ich eigentlich da in der Hinsicht gar nicht so schlecht. Wenn du das jetzt bei World's End machst, zum Beispiel, wenn da jetzt jemand ein Contenders-Match gewinnt und der kriegt den Title Shot erst bei Revolution im März, ja gut, das ist vielleicht ein bisschen lange, ne?
Ja.
Aber so hast du ja hier gefühlt vier große Shows, wo du ja irgendwo die Titelmatches aufteilen musst und da
Nee.
finde ich das gar nicht so schlecht.
Ja, das, was ich modiere, ist auch nicht so sehr, dass jetzt zwei große Titelherausforderungen so früh schon festgelegt wurden oder, naja, bei All In, sagen wir mal, verhältnismäßig früh. Was mich eher daran stört, dass das beides derselbe Herausforderer ist. Na, AEW hat so ein riesen Roster Das wäre es ja kein Problem gewesen. Das hatte ich ja auch im Vorgespräch gesagt. Man hätte jetzt zum Beispiel bei dieser Royal Rampage, bei diesem Battle Royal Match da, hätte man Claudio gewinnen lassen und Darby als Runner-up, der hätte halt noch das Blood and Guts in den Knochen gehabt, wäre dadurch nicht beschädigt gewesen und du hättest ein bisschen mehr Fluktuation in den Titelmatches gehabt. Weißt du? Dass man
Ja,
es.
ich verstehe schon, was du meinst. Es ist ja ein valider Kritikpunkt. Also das verstehe ich auch, wenn einige das kritisieren. Das ist ja logisch, auf jeden Fall. Nur ich finde es auf der anderen Seite nicht schlimm. Also das ist so meine persönliche Meinung dazu. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich mag es, wenn Matches schon vorher feststehen. Auch wenn mal was Neues passiert, wie jemand, der einfach zwei Title-Shots bekommt, der theoretisch nach Grand Slam, in dem Falle mit Darby Allin, mit zwei Titeln nach Hause gehen könnte. Das ist schon ganz, ja, ich hatte es ja letzte Woche auch schon angesprochen im Podcast, ist eigentlich schon eine ganz interessante Überlegung, so als ja, Theorie einfach, weil da wird es nicht passieren, aber das sind so Dinge, das ist gar nicht so schlecht, weil den TNT-Titel kann er immer gewinnen, wird er wahrscheinlich auch gewinnen, denke ich mal. Und dann hast du bei dann halt ein Title Champion gegen Champion Match. Ist ja auch ein großes Match bei einer Weekly, also warum denn nicht? Und Darby Allin ist auch jemand, der kann immer mal was gewinnen. Und ja, es ist eines der, wie sagt man, Aushängeschilder der Company, also einer der AEW-Legenden. Es ist ja nicht so einer, der jetzt einfach seit einem halben Jahr da ist. Und da finde ich das gar nicht so schlecht. Aber gut, um mal wieder den Bogen zu spannen zum ja, World Title Match. Wir waren jetzt ein bisschen abgedriftet davon. Ja, wir hatten also Brian und Swerve hier bei Dynamite einer tollen Promo und ein tolles Hin und Her. Die Crowd war jetzt nicht so, also die hat es nicht so krass abgefeiert. Die hat Daniels natürlich abgefeiert, klar. Aber Swerve, man hat hier schon gemerkt, er spielt halt den Champion hier, sage ich mal, in der Story. Ich finde es halt nur interessant, dass der ja lange hier war, dann durch die Fehde mit Hangman immer weiter Richtung Babyface gegangen ist. Mittlerweile haben sie ihn dieses Jahr Babyface geturnt, er ist World Champ geworden. Und jetzt wrestelt er gegen Ospreay, der ein Top Babyface ist. Jetzt wrestelt er gegen Bryan Danielson, der ein Top Babyface ist. Also, ich weiß nicht, ob das so förderlich ist, dass der hier gegen die. Ich finde es cool, dass wir diese Matches bekommen. Also, ne, versteht mich nicht falsch. Aber so vom Booking her, warum hat man Swerve dann face geturnt? Also so direkt, das habe ich halt nicht so verstanden, weil dann hättest du den auch komplett hier lassen können. Auch wenn die Crowd natürlich schon ihn abgefeiert hätte. Aber ich denke, wenn du dann eine klare Verteilung gehabt hättest, dann wäre das nicht so schwierig. Weil irgendwie vom Booking her macht das für mich keinen Sinn. Jetzt hast du wieder ein Babyface gegen Babyface-Match auf dem Papier. Und Swerve muss jetzt hier wieder so halb den Heel spielen im Match. Das ist irgendwie, ja, irgendwie komisch. Vor allem mit der Story mit Danielson, dass der jetzt seine Karriere aufs Spiel setzt. Ich meine, Swerve hat ihn ja jetzt nicht mal so daraus so direkt angesprochen, ne? Also irgendwie, weiß ich jetzt nicht, hat jetzt nicht so den Impact für mich gehabt. Denkst du, das hat so ein bisschen das Finish vorweggenommen? Du hast ja vorhin schon gesagt, ja, geht man jetzt mit Danielson als World Champ, gewinnt er das Ding und verliert ihn dann schnell wieder. Also, irgendwie nimmt es ja schon fast das Finish vorweg. Also.
Naja, das ist eben das Problem an der Sache. Entweder großer Kampf und Brian verliert am Ende und retired wirklich in London. Oder eben er gewinnt, wird World Champion und dann ist die Frage, ob er dann weitermacht oder den Titel droppt. Und wenn er weitermacht, wie lange er dann weitermacht, weil, also ich glaube, nehmen ihm das auch voll ab, dass er das mit dem Versprechen an seine Tochter bei deinem 7. oder 8. Geburtstag, höre ich auf zu wresteln, wenn du so alt bist, na, dass er das wirklich ernst meint.
Ja, also natürlich
Na?
mit der Geschichte hat man schon zumindest einen kleinen Zweifel dran. Ich würde es auch Brian komplett zutrauen, weil dass der einfach sagt, hey, komm, ich mache halt nichts mehr. Er ist halt so ein Familienmensch, ne? Das kann man auch
Eben, ne?
verstehen.
Also es muss ja nicht bedeuten, dass er dann komplett aus den Shows raus ist. Er wird dann ja sicher Backstage als Trainer oder so. Ich meine, kann er ja immer noch arbeiten oder seine Expertise, was das Business angeht, einbringen. Na, dass er halt eben nicht mehr im Ring antritt. Ja, das sind meine 5 Cent dazu.
Genau, also ja, sein Vertrag ist ja auch offiziell ausgelaufen, für uns dann jetzt schon etwas verspätet, und zwar letzte Woche. Ja, ist also ab letzter Woche eigentlich, für euch dann schon fast eine Woche her, ist er ja nun Freelancer quasi und ja, nur noch über Matchverträge, über ja, Vereinbarungen quasi gebucht bei AEW. Ja, also könnte auch überall hingehen dann, ne, für einzelne Matches. Ich denke, er wird trotzdem die Tokyo Dome Show wresteln dann mit hier Dynasty dann im Januar. Ich glaube, es wird trotzdem passieren. Weil das würde er, denke ich, schon machen, wenn er da Lust drauf hat. Genau. Ja. Und danach, Backstage, kam Danielson mit zu einer Konfrontation mit Jeff Jarrett, der ihm ja letzte Woche schon ein bisschen Pep-Talk gegeben hat. Und Jeff Jarrett meint, ja, so gehst du all in, genau so. Und Danielson war ein bisschen angepisst oder irritiert, weil er halt gerade seine Karriere aufs Spiel gesetzt hat. Und ja, dann hat er ihn zu einem Match herausgefordert für nächste Woche. Was mittlerweile durch Jeff Jarretts Promo bei, ich glaube, Collision war es, eine No-DQ-Stipulation. Das heißt, wir sehen Jeff Jarrett gegen Bryan Danielson ja jetzt in Kürze, also für euch ja dann auch schon ja heute Nacht beziehungsweise morgen dann, je nachdem, wann ihr es schaut. Und ja, das ist schon eine interessante Sache. Also Jeff Jarrett gegen Bryan Danielson, ich finde es lustig, dass es das Match noch gibt in 2024. Also ist okay, kann man für eine TV-Show schon machen.
Naja, meine Meinung zu Jeff Jarrett ist bekannt.
Ja, ich
Ich
weiß, du hast halt ja lange TNA geguckt.
brauche
Ich zum Glück nicht, deswegen bin ich noch nicht so
Nee,
übersättigt von ihm.
nee. Ja, also er ist ein verdienter Mann und so ist auch wieder das Typische. Er könnte Backstage so viel mehr bringen, als dass man ihn jetzt noch vor die Shows bringt. Und auch sein Stable, wenn er es jetzt noch so nennen will, da passiert ja auch nichts wirklich. Die sind dann ab und zu, wenn überhaupt, mal irgendwie hinter den Kulissen mal zum Interview zu sehen, aber so als großes Team siehst du die ja jetzt auch nicht mehr viel.
Ja, das stimmt. Aber ich muss dazu sagen, vermissen tun sie wahrscheinlich die wenigsten im Ring.
Korrekt.
Ne? Außer Jellyfish, den mag ich sehr. Aber der Rest ist mir eigentlich egal. So. MJF und Will Ospreay hatten wieder ein Segment, und zwar, das hat die Show eröffnet. War aber, muss ich sagen, nichts Besonderes. Also MJF hat seine wirklich, also das war die Klischee-MJF-Promo, die er da rausgehauen hat. Beleidigungen gegenüber der Crowd. Ospreay dann mit dem Safe, sage ich jetzt mal, und hat dann ein kleines Comeback gestartet am Mikrofon. Aber es war halt nichts Weltbewegendes. Man hat das Match noch weiter aufgebaut. Und ja, das wird es halt dann bei All In geben um den American-International Championship. Und ja, das Problem ist halt immer, MJF ist der American Champion, was halt in den USA bei Dynamite halt immer zu USA-Chants führt. Und ja, das, weiß nicht, funktioniert als hier nicht so gut. Ich verstehe, was sein Punkt ist. Er geht halt mit dem Titel nach Mexiko, nach England, damit er da eben als amerikanischer Top-Heel da den Titel verteidigen kann, um Heat zu ziehen. Das ist ja alles sinnvoll. Aber in Amerika, hier bei Dynamite zum Beispiel, funktioniert das halt nicht. Deswegen, ja, fand ich das ein bisschen komisch. Aber okay. Wir hatten danach wenigstens ein tolles Match, und zwar Will Ospreay gegen Lance Archer. Ich glaube, es müsste Match Nummer 3 oder 4 gewesen sein zwischen den beiden. War ein nettes Aufbaumatch für Ospreay, also Archer sah auch so gut aus wie schon lange nicht mehr. Und ja, danach gab es dann noch einen kleinen Beatdown von MJF, dann kam Kyle Fletcher raus für den Save, zusammen mit Don Callis, der hinterher gehumpelt kam. Ja, und Kyle Fletcher haut wahrscheinlich seine beste Promo bisher raus bei AEW. Challenged MJF für ein Match nächste Woche, was es dann auch gibt. Da wird es ein Eliminator-Match, MJF gegen Kyle Fletcher. Ja, freut mich für Kyle Fletcher, dass er den Spot bekommt. Ja, hat auf jeden Fall sich gut overgebracht. Ja, mal schauen, ob das nächste Woche auch so belohnt wird dann in den Matches oder in dem Match.
Ja, muss man mal schauen. Ne? Kann es viele Optionen geben. Und Kyle Fletcher ist ja durch die United Empire-Verbindung mit Will Ospreay aus New Japan ja auch eine logische Wahl, dass der jetzt da ihm beispringt. Und ja, der Don Callis, der macht gute Miene zum bösen Spiel, würde ich jetzt fast sagen. Weil eigentlich mag er das ja nicht, wenn dann irgendwie so Leute an ihm vorbei für andere einstehen. Das hat man auch bei ein, zwei Interviewsegmenten in der Woche gesehen, dass er da mit Ansagen, die da zum Beispiel eben ein Kyle Fletcher gemacht hat, gar nicht so glücklich war. Aber dann waren die getroffen und dann hat er gesagt, okay, dann machen wir das jetzt so. Da wird es wahrscheinlich dann auch irgendwann krachen.
Ja, ich denke auch. Also man könnte halt gehen mit Osprey und Kyle Fletcher gegen die Don Callis Family als Team. Man könnte auch Kyle turnen lassen gegen Osprey, falls dann Osprey den Title gewinnt, dann dass man Kyle gegen Osprey macht um den Title. Ich glaube, das ist auch was Interessantes. Man könnte
Weißt
dann wieder Osprey
du?
Takesh da machen. Also es ist eigentlich, ich finde, das ist eigentlich komplett durchgeschrieben bis Full Gear. Das ist eigentlich ganz okay.
Weißt du eigentlich, wie die Genesung von Mark Davis verläuft?
Überhaupt nicht, keine Ahnung. Man hört ja
Na,
nichts. Also.
ja, weil da hat ja Kyle auch klar gemacht, sobald Mark Davis wieder da ist, kommen Aussie Open zurück. Ist jetzt die Frage, Mark Davis wurde aber nie mit der Don Callis Family zusammengepackt. Ist das jetzt, na, könnte man ja dann das zum Beispiel zum Ansatz machen, dass man Kyle Fletcher aus der Family rauslöst und dann sagt, okay, hier, Mark hat wieder Ringfreigabe und dass dann Kyle und Mark wieder ihr Tag Team bilden.
Ja, mal sehen. Also ich glaube, da wissen aber die wenigsten, wie es da läuft. Ich denke eher nur die Kontrahenten selber, die davon betroffen sind, beziehungsweise halt eben, ja, ich denke, Mark Davis selbst natürlich, Kyle Fletcher, Tony Khan, Will Ospreay, die werden darüber Bescheid wissen, wann er wieder fit ist, aber ich glaube,
Oh,
das wissen die wenigsten Fans.
oder was so deine Vermutung, dass sich Kyle und Will dann zusammentun und dann heißt, bauen sie bei AEW das United Empire wieder auf oder dann auf, nennt es dann vielleicht ein bisschen anders und dann gibt es eine schöne Fehde Don Callis Family gegen das United Empire.
Ja, also es ist alles möglich, ne? Man hat da schon einige Sachen. Ich finde trotzdem, wie gesagt, Ospreay, wenn der da nochmal durch die Family ein bisschen durchläuft, vor allem dann den International Title, das ist schon, ich glaube, damit könnte man dann auch so Leute wie Takeshita da dann auch wirklich mal, ja, da ein bisschen Richtung Titel auch mal gehen lassen, ne? Oder ja,
Ja.
das, weil irgendwann muss das mal sein. Du kannst nicht immer nur diese. Ja, so bis zu einem gewissen Level halten diese Leute, wie Takesh da zum Beispiel auch. Ja, wir
Wie
hatten es ja.
lang geht
Ja.
eigentlich der G1 noch?
Da geht noch, Achtung, Kalender, bis ich glaube, boah, nächste Woche. Ja, nächste
Ach
Woche noch.
so, alles klar. Weil Takeshita ja im Moment am G1 teilnimmt.
Ja, und der ist
Na.
richtig am Kochen. Also der Typ, ne, ohne Witz, der Typ ist, also wenn ihr G1 guckt, ne, ich versuche es irgendwie bei mir reinzubekommen. Ab und zu, es sind ja nur immer diese fünf Matches vom Turnier. Ich meine, es geht mal noch, es sind so ohne Entrances 2 Stunden, nicht mal 2 Stunden. Kann man sich immer mal geben, aber der Typ, ne, also gegen Goto, gegen David Finlay, gegen Tsuji. Also eigentlich fast gegen jeden, gegen Hinari, also der Typ, ne, durchgehend hat wahrscheinlich die besten Matches. Das ist Wahnsinn. Normalerweise müsste der World Champ sein, aber er ist halt bei AEW irgendwo in der Midcard am Rumgammeln. Das ist schon crazy.
Okada.
Naja, Okada, der hat ja schon alles gemacht. Das ist ja das Ding. Der hat ja schon alles
Ja,
gemacht. Bei
aber.
Takeshita, da ist es so, da weißt du, okay, der kann ja noch. Der ist ja noch, genau, wie alt ist der? 28? Der ist
Ja,
ja noch
also
so jung.
aber ein Okada für sein Standing mit dem Continental-Titel irgendwo in der zweiten Reihe bei der Elite parken und das Größte, was er dann oder das Nennenswerte, was er bracht, dass er was er bringt, das ist, dass er Mercedes Moné hinterher sabbert.
Ja, was, also dem nehme ich das nicht übel, ohne Witz. Das ist so, der hat sich das ja auch verdient, diesen Spot zu haben, sage ich jetzt mal. Ne? Über all die Jahre jetzt harte Arbeit. Also ich bin da der Letzte, der sagt, hey, Okada muss hier den New Japan Okada raushängen lassen bei jeder Show. Auf keinen Fall. Der lässt sich das ja gut gehen. Der holt sich seine, weiß ich, wie viel Millionen ab im Jahr
Also
und nimmt gefühlt keine Bums. Also der Typ ist das
mein
Smarteste aller Zeiten.
so mag Shinsuke Nakamura, ich gehe nach Amerika, mache einen Easy Steel, wrestle so alle paar Wochen mal und den Rest hänge ich am Strand rum und surfe.
der hat eigentlich wie so das Brock Lesnar-Life so ein bisschen, ne? Also ohne Witz, der wirklich, der macht ja nichts. Also der war ein Blood and Guts, der macht nichts. Der zeigt, der kriegt seinen Finger abgestapelt hier von Swerve. Und ansonsten, der nimmt gefühlt 3 Bums, wenn überhaupt, im Match. Zeigt kurz seine Signature-Moves und das war's. Da macht der nichts, der chillt einfach. Er ist das Smarteste aller Zeiten. Und verdient eine Schweinekohle damit. Also, der hat sich halt auch verdient. Ich meine, ich nehme das dem nicht übel. Ne? Das ist absolut. Also, ich finde den klasse. Der macht gefühlt echt nichts, aber der macht. Der ist trotzdem over. Die Leute feiern ihn und ja, weil er sich das halt erarbeitet hat. Und deswegen, also wie gesagt, wenn du jetzt sagst, der dümpelt so rum und als Vergleich zu Takeshita und so. Ja, bei Takeshita ist halt noch das Ding, der ist nochmal 5 oder sogar, nee, ich glaube fast 10 Jahre jünger. Also da ist noch ein bisschen mehr da und der kann, also wo ich denke, der müsste eigentlich bei beiden Promotions World Champ werden, so bei New Japan und bei AEW. Na, wenn man sich den wirklich mal anguckt, der hat eigentlich alles, was du brauchst. Der hat die Größe, der hat den Look. Der ist im Ring klasse, kann gegen jeden wresteln, der kommt immer over. Also ich verstehe nicht, was da das Hindernis ist. Verstehe das nicht. Das ist so, ja, das ist eins der größten Fragezeichen seit 1-2 Jahren, die ich habe bei AEW. Na, der kriegt zwar hier und da mal einen großen Sieg, ob es gegen Kenny ist, ob es gegen Jericho ist, so alle halbe Jahre mal, aber ja, das war es dann auch schon wieder. Finde ich halt schade. Im G1, da ist er einmal da und gefühlt bei 4 von 6 Main-Events am Start. Und der zerstört halt einfach alles. Ne? Das ist so herrlich einfach. Das gegen Goto jetzt bei, ich glaube, es war sogar letztes Wochenende. Das war eines der besten Matches für mich dieses Jahr. Das war so gut einfach. Und ja, also wer es nicht geschaut hat, schaut es euch an. Aber wieder zurück zu AEW. Ja, nächste Woche Kai Fletcher gegen MJF. Und wahrscheinlich baut man da auch weiter was mit Ospreay und MJF auf. Genau, das geht ja auch Richtung All-In dann weiter. Ja, dann hatten wir eigentlich noch eine große News und zwar, was dann doch mehr neben dem Ring passiert ist. Ich würde trotzdem das Segment, was es dann hier gab bei der Show, mit ansprechen. Wir hatten das Debüt von Camille. Die hat eine gute Dame weggesquasht und ja, dann gab es noch eine kleine Mercedes-Promo gegen Britt Baker, gegen die sie ja wrestled bei All In um den TBS-Title. Und ich denke mal, man wird noch vorher Britt gegen Camille bringen. Das Ding ist jetzt bloß, Britt ist suspendiert. Und zwar, wie ich das mitbekommen habe, wegen Kommentaren gegenüber Alicia Atu, wie auch immer. Die anscheinend, die ist ja jetzt bei AEW seit ein paar Monaten am Start, Backstage. Und ja, die ist halt mit MJF zusammen. Da gab es anscheinend ein paar Auseinandersetzungen, verbal. Und zwischen allen dreien, also MJF, Alicia Atu und Britt Baker und ja, anscheinend hat da Britt ein paar Sachen gesagt, die vielleicht ja, ein paar angegriffen hat oder das Paar zwischen Alicia Atu und MJF angegriffen hat und ja, das ist dann eben ein bisschen eskaliert anscheinend und ja, das Match ist zwar immer noch offiziell mit Britt Baker gegen Mercedes, aber ich denke mal, wir werden jetzt erstmal Britt für vielleicht 1-2 Wochen nicht sehen. Ja, es ist schon irgendwo ein Dämpfer, aber ich bin mittlerweile, was so Backstage-Drama angeht, ne? Also, dass ich das überhaupt erwähnen muss. Es ist halt ein Podcast über AEW, da muss man es erwähnen, aber boah.
Naja, so Sachen, ne? man könnte etwas übertrieben sagen, es geht wieder auf All-In und All-Out zu. Es braucht wieder ein bisschen Drama im Backstage, ne? Ob es nun die Elite und CM Punk sind, ob CM Punk und Jack Perry ist und da CM Punk jetzt nicht mehr da ist, sind es jetzt halt Britt und MJF-Alicia Atu. Ja, sie ist suspendiert worden, Geldstrafe, aber ich glaube nicht, dass man sie von der All-In-Card nimmt, wenn sie sich da jetzt nicht noch irgendwie einen weiteren Klops erlaubt.
Also sehen wir dann nächstes Jahr im April das Backstage-Footage von der Auseinandersetzung von Britt Baker und Alicia Atu. Und da gibt es dann The Scapegoat Alicia Atu. Ist dann die Fehler gegen Britt Baker oder was?
Wer weiß, ne? Nein, dann müsste Alicia Atu ja erstmal als Heel Ring Announcer Backstage Interviewerin nach Japan gehen und da erst zum Scapegoat werden.
Stimmt, ja, genau. Joint dann House of Torture bei New Japan, beziehungsweise ist ja bei Stardom dann sein, ne? gibt es dann, ja,
Da gibt es ja Uedo-Tai.
Uedo-Tai, genau, und dann ja, gibt es da einen kurzen Heel-Run. Da kommt sie zu AEW zurück. Und ja, dann geht's ab. Naja, Spaß beiseite. Also ist natürlich schon eine ernste Sache hier, aber ja, ich, wie gesagt, ich bin da, ich will es erwähnen, klar, weil es gehört nun mal dazu. Wir haben einen AEW-Podcast, da sollte man schon über die wichtigen Sachen berichten, was es denn in der letzten Woche gab. Ich finde es halt nur, was meine Meinung dazu angeht, sehr schwierig immer da so viel dazu zu verlieren, vor allem, weil es mich halt null tangiert. Das sind so
Nein.
Sachen, mit denen habe ich nichts zu tun. Darüber liest man und man weiß auch nicht, ob da alles stimmt. Und ja, es sind alles so Oberflächlichkeiten einfach. Also,
Naja,
ja.
aber man muss es natürlich zumindest mal angesprochen haben, weil es ja eine Erklärung geben muss, warum Dr. Britt jetzt plötzlich nicht mehr in den Shows auftaucht
Ja,
aktuell, ne?
das sowieso. Also, die Pflicht haben wir ja jetzt erfüllt. So.
Genau.
Genau. Mehr dazu kann man eigentlich gar nicht sagen. Das ist aber trotzdem eine große News. Wir hatten ein Main Event, Darby Allin gegen Hangman Page. First time ever. Ist eigentlich schon crazy zwischen zwei AEW-Legenden hier, die schon seit Anfang an da sind. Seit ja mittlerweile auch über 5 Jahren. Und ja, mit einem Tag Aufbau. Ja. Haben sie einfach, ich glaube, am Dienstag oder so angekündigt, dass es das gibt. Wir brauchten halt noch ein Main-Event. Naja, kündigen wir das zwar einen Tag vorher an. Die haben nichts miteinander zu tun, außer dass sie beide im Blood and Guts waren, aber da haben die gefühlt nichts miteinander gemacht. Und ja, ha, also keiner sollte von den beiden eigentlich verlieren, wenn man sich das Match so anguckt. Aber dann am Ende hat man es dann doch ganz gut gelöst, dass eben ja Darby, der zwei Titelmatches hat in Zukunft, dass der halt nicht verlieren kann. Deswegen musste er hier gewinnen, hat via Roll-Up gewonnen. Und ja, Hangman Page passt zumindest trotzdem so ein bisschen in seinen Charakter momentan rein, dass er halt noch mehr abgeht, weil er halt immer wieder verliert und ja, Steine in den Weg gelegt bekommt, von wem auch immer. Und ja, da irgendwie Richtung Swerve irgendwann mal kommen will, wahrscheinlich Ende des Jahres. Ich finde es halt nur ein bisschen, das muss ich echt wichtig auch fragen jetzt. Also, warum ist der denn jetzt schon wieder da, wenn man das Swerve-Match erst Ende des Jahres macht? Das verstehe ich nicht. Das ist das heißeste Match, was sie machen können momentan. Und die warten da wahrscheinlich bis November.
Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, oder? Ja, war er denn irgendwie verletzt oder so?
Na, der hatte ja, ich glaube, eine
Oder nee, Baby, oder hat er?
Familienangelegenheit wieder.
Ach ja, ich glaube Babypause so, oder irgendjemand gestorben oder so, ne? Irgendwas in der Art, naja. Nee, ja, er ist jetzt da. Man hätte jetzt vielleicht gar nicht erst so dann wieder Swerve gegen Page gehen sollen. Man hätte ihn ja ruhig zurückbringen können, aber dann vielleicht erstmal gegen jemand anders gehen. Und wenn dann so diese ganze Zeit mit All In, All Out und so weiter und Grand Slam vorbei ist und man dann für den dann amtierenden World Champion, der dann vielleicht immer noch Swerve ist, dann einen neuen Herausforderer sucht, dass man dann Adam Page wieder irgendwie ins Spiel bringt, ne? Und dass er irgendwie sagt, ey, wir haben hier noch Unfinished Business und dass man darüber dann wieder die Schiene eröffnet.
Ja.
Aber so hast du natürlich recht. Also vor allem bei Blood and Guts, ne? Ich meine, das war das zentrale Ding, Page gegen Swerve. Nach dem Aufeinandertreffen, wäre das jetzt eigentlich der völlig logischere Main Event für All In gewesen? Na, aber ja, die nächsten Shows sind für Swerve erstmal durchgebuckt und bis dann Adam irgendwann mal ihn vielleicht herausfordern darf, da werden Monate vergehen und wer weiß, ob das dann noch so heiß gegessen wird, wie es gekocht wurde.
Also das Früheste, was ich sehe, ist tatsächlich Wrestle Dream, muss ich sagen. Das sollte Swerve verteidigen, natürlich bei All In. Gegen Danielson, dann gegen Darby verteidigen und dann hast du ja theoretisch die Tür offen für Hangman gegen Swerve in Swerves Heimat. Ich glaube, das ist sogar ein ganz guter Plan, dass dann Hangman jetzt hier da reingehen kann. Könnte man das echt machen. Dass dann vielleicht sogar Hangman dann wirklich komplett heel turnt und ja, den Titel sogar gewinnt. Weil ich glaube, man braucht da auch wieder mal was heißt was Neues im Sinne von, man braucht wieder was, also eine richtige Storyline, finde ich, um den World-Title, wo Leute auch dabei sind. Und wenn Hangman dann schon wieder verliert, also nach all dem Aufbau, den man jetzt ja schon gemacht hat und auch davor schon hatte, dass Hangman dreimal verliert gegen Swerve, also es ist schon, wäre schon wichtig, finde ich, dass er da mal den, dass er Swerve dann die Titel abnimmt.
Ja.
Und dann hast du noch ein Rematch vielleicht dann bei World's End oder Full Gear. Also da kannst du ja wieder so ein Texas Deathmatch machen. Das wäre auch crazy, wenn sie das nochmal bringen. Aber das würden die Leute, glaube ich, feiern, weil das ist genau das, was sie sehen wollen. Also warum denn nicht? Also was das, wenn sie da in die Richtung gehen, bin ich zufrieden. Genauso wie bei Ospreay, wenn der nochmal gegen Takeshita und Fletcher geht dann oder so. Wenn er den Titel gewinnt, dann habe ich damit kein Problem. Was da aber noch MJF, den du ja auch in beide Titel antreten lassen kannst. Also ich glaube, als hier, da hat man schon genug Möglichkeiten. Ja, über was wollte ich noch sprechen oder wollten wir noch sprechen? Wir hatten tatsächlich noch, um mal Dynamite und Collision so ein bisschen zu verbinden, wir hatten zwei Conglomeration-Matches. Einmal bei Dynamite und einmal bei Collision. Und ja, wir hatten bei Dynamite ein Six-Man-Tag-Team-Match und zwar mit Mark Briscoe, dem Ring of Honor World Champion, Orange Cassidy und Tomohiro Ishii gegen Roderick Strong, Rouge und The Beast Mortos. Und dann bei Collision hatten wir ein Eight-Man-Tag und zwar war das sogar der Main-Event. Und zwar hatten wir da Darby Allin, FTR und Mark Briscoe gegen The Beast Mortos und die Undisputed Kingdom. Ich habe die jetzt beide, also obwohl natürlich Darby und FTR ja dabei waren, ich habe die jetzt trotzdem beide unter dem Titel Conglomeration so ein bisschen getauft hier, weil ich finde, das sind einfach so random Tag-Team-Matches, wo irgendwie dieselben Leute immer drin sind. Auch beim Gegnerteam. Wir hatten hier gegen The Beast Mortos und Undisputed Kingdom dann mit Matt Taven, Mike Bennett und Roderick Strong. Bei Collision, also ich fand, es waren auch zwei wirklich stabile Matches, die konnte man sich echt angucken. Also mir macht es Spaß. Also ich finde solche Sachen, wo du verschiedene Leute drin hast, so komplett wilde Eight-Man- und Six-Man-Tags. Ich finde, wenn du das eine bei jeder Show hast, ist das kein Problem. Vor allem, wenn du halt dadurch was aufbaust, wie man es ja gemacht hat bei Dynamite mit Mortos, der Briscoe besiegt hat, somit wahrscheinlich auch ein Ring of Honor-Title-Match bekommt bald bei Ring of Honor. Und dann hast du bei Collision dann den Angle mit FTR und Acclaim gehabt am Ende. Also, sowas finde ich gut. Macht eigentlich schon Spaß.
Der zweite Teil auf jeden Fall, der erste Teil, warum wird ein World Title Match von Ring of Honor nicht bei Ring of Honor aufgebaut?
Ja, na gut, ja,
Ne, und
Ron, das verstehe ich schon, aber es war halt unerwartet, dass der da gewinnt. Also scheint es an sich da gar nicht so schlecht. Klar, dass man, das wird bei Dynamite oder bei AEW keine Auswirkungen haben, so, aber wenn du das bei Ring of Honor Auswirkungen lassen, oder wenn es bei Ring of Honor Auswirkungen hat, beim nächsten Taping, dass man dann eben Briscoe gegen Black Taurus bringt, oder Black Taurus, sag mal Black Taurus. Ich mag den Namen viel besser.
Ja.
Beast Mortos, wenn man das Titelmatch dann bringt, ich meine, das kann man ja aufgreifen. Ich finde es jetzt gar nicht so schlimm,
Ja.
dass man das bei Dynamite jetzt so herausheben muss, weil das ist ein Ring of Honor
Ja,
Programm. Das ist gar nicht so schlimm.
die Frage ist dann auch wieder, gehört Beast Mortos jetzt halbwegs schon zum United Kingdom, Entschuldigung, zum Undisputed Kingdom, ja, weil
Ach
er
nee, das ist einfach nur random.
Oder warum turnt Rouge bei denen mit rum? War der nicht eigentlich von Don Callis umworben? Naja,
Ja,
Multi-Man-Tag-Matches.
also das ist eben das, es sind random Tag-Matches, aber ich finde sowas, das ist voll okay, weil man bringt da halt so ein paar Charaktere, die komplett wild sind, die eigentlich vielleicht sogar gar nicht auf derselben Seite des Teams zusammenpassen, wie eben, keine Ahnung, Beast Mortus und Kingdom. Das passt irgendwie eigentlich gar nicht zusammen, aber ich finde das gar nicht so verkehrt. Beast Mortus und Rouge, so wenn die jetzt, wenn Rouge noch LFI hätte, dann wäre das gar nicht so schlecht. Aber ja, mein Gott,
Ja,
also ich finde das gar nicht so verkehrt.
da fragt man sich auch, wo ist unser Number 10? Na, wo ist Preston Vance abgeblieben?
Ja, keine Ahnung. Ist der überhaupt noch unter Vertrag?
Keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung. Sehr
Ja.
gut. Ja, also die hatten beide quasi Matches, nehmen es ja beide, aber es waren ja nicht dieselben Teams immer, aber sie waren ähnlich vom Match her. Sehr, sehr spaßige Tag-Matches fand ich. Und ja, bei Dynamite hatten wir Ishii mit drin. Hier eben ja Darby Allin und FTR bei Collision dann. Also war echt eine nette Sache. Und ja, wie gesagt, hat ein paar Matches danach aufgebaut damit. Und ja, das wollte ich auf jeden Fall noch erwähnen. Was auch noch bei Collision war, um jetzt den Schwenker, diese Überleitung quasi im flüssigen Übergang zu machen, was dann noch bei Collision ganz wichtig war, wir hatten eigentlich, fand ich, so zwei wichtige Sachen, der Rest, der kommt dann gleich später noch. Wir hatten einmal das Segment mit Christian Cage und der Patriarchy. Er hat quasi, erst hat er ja schon letzte Woche, glaube ich, gehabt, ne, alle drei Titel über seinen eigenen Schultern getragen. Und jetzt hat er sie quasi seinem Stable, seiner Gruppierung präsentiert. Und Nick Wayne hat natürlich einen bekommen als sein Prodigy. Und ja, Luchasaurus oder Killswitch sollte einen bekommen. Er hat aber nicht Nick Wayne geboren. Deswegen hat Mother Wayne, Shayna, hat den Titel bekommen, den Titelgürtel. Und Christian Cage natürlich hat seinen behalten. Und ja, Killswitch war ein bisschen traurig natürlich. Und ja, es sollte, glaube ich, danach so einen kleinen Twist geben, aber dann kam schon House of Black raus. Und ja, danach eben auch noch die Bang Bang Gang, also Juice und die Guns. Dann gab es einen kleinen Brawl. Nick Wayne hat ein bisschen auf die Fresse bekommen. Und ja, anscheinend, das ist ja das Match, wohin man wahrscheinlich geht bei All In, ein Three-Way Trios Match.
Ja, so kannst du gute Leute auf die Karte bringen. Wir sollten erwähnen, dass natürlich bei House of Black nach ein paar Wochen
Genau.
Hochzeitsurlaub Buddy Matthews, ne, der wahre Dom-Dom, der wahre, das wahre Boy-Toy von Mami, wieder zurückgekommen ist. Ja, das ist logisch, die drei Trios scharwenzeln jetzt schon eine ganze Zeit um die Titel herum. Das kann man dann gut auf die All-In-Card bringen. Ich hoffe aber, dass sie langsam mal in die Geschichte Killswitch löst sich von der Patriarchy mal ein bisschen mehr Wumms und Geschwindigkeit reinbringen, weil das passiert, diese Nicklichkeiten von Christian Cage ihm gegenüber passieren ja jetzt auch schon eine ganze Zeit, ne? Er wird ja immer von ihm so als unterstes Glied in der Kette behandelt, immer als ich sag mal, Dinosaurier zweiter Klasse sozusagen. Langsam soll es da auch mal eine Auflösung geben.
Haben wir schon. Also, ja, ich finde es eilt aber nicht. Also, es ist jetzt auch jetzt kein Turn, der jetzt irgendwie, glaube ich, die meisten Leute aus den Socken haut. Aber ja, es ist zumindest etwas, was da passiert, immerhin. Ne? Jetzt nicht komplett kalt, dieses Trio. Oder insgesamt, ja, ist es ja ein Trio mit Valet in dem Falle, mit Dana Wayne. Ja, ich finde es aber ganz okay. Ist ein netter Aufbau gewesen für das Trios-Title-Match, also kann man definitiv so machen, war glaube ich auch sehr, sehr offensichtlich, dass man in die Richtung geht, Richtung Freeway, ja, gut, ansonsten, ja, ich finde es halt nur, ich fand es halt nur witzig, als ich das gesehen habe, dass die Begründung war, dass, ja, natürlich Shayna Nick geboren hat und deswegen den Titelgürtel bekommt, das war schon irgendwie witzig, ja,
Ich bin mal
genau.
gespannt, ob dann bei der Titelverteidigung auch tatsächlich dann Killswitch als Valet am Ring steht und Shayna antreten muss, weil sie ist ja nur offiziell Trios-Champ und wir wissen ja von der Bang Bang Gang, man darf hier Freebird Rules gibt's nicht. Na, also
Das wäre witzig. Also.
wenn Tony Khan irgendwann mal anfängt, Konsequenz zu zeigen, muss er entweder die Titel noch mal vakantieren. Oder Killswitch ist offiziell kein Trios-Champ mehr.
Liebe Grüße an Kater für das Wort vakantieren. Ja. Ach ja, aber das wäre echt witzig, wenn sie das machen. Also dafür, wenn es in der Pre-Show passiert, da würde ich mir echt die Pre-Show angucken, obwohl ich wahrscheinlich an dem Wochenende keine Zeit habe dazu. Aber ja, das wäre witzig.
Zumindest das eine Match würdest du dir dann geben, ne?
Naja, ich werde mir die ganze Show schon geben, also All In, aber es ist wahrscheinlich immer so verteilt, weil ich einfach keine Zeit habe. Und ja, da wird es interessant, sagen wir es mal so. Also das wäre auf jeden Fall ein Match, was ich mir schon als erstes mit angucken würde, wenn die da drin ist. Die kann ja was zeigen, ist jetzt nicht komplett verloren. Ich meine, sie hatte einen Mann, der auch ewig lang gerestet hat, also so ist es nicht. Ja, aber an sich, wie gesagt, also ist ein ganz netter Twist so gewesen. Man weiß, da passiert was und man weiß jetzt, wohin es geht. Ich finde es immer gut, das kann man eigentlich dazu verlieren. Ja, außerdem hatten wir noch bei Collision auch wieder ein spaßiges Match und zwar ja, mit Claudio Castagnoli gegen Tomohiro Ishii gegen Lee Moriarty, der ja neuerdings Ring of Honor Pure Champion geworden ist beim letzten Ring of Honor Pay-Per-View. Ja, es gab also ein solides, wirklich sehr, sehr spaßiges Match auch. Three-Way-Match kann man definitiv machen als Contenders-Match. Wir hatten ja letztens schon mal ein Four-Way mit Pac und Claudio und Fletcher und Ishii. Und jetzt hier eben nochmal halt in dem Falle mit Moriarty noch dazu. Und ja, es gibt ein Contenders-Match hier für Okada. Claudio hat das Ganze gewonnen. Und ja, damit gibt es Claudio Castagnoli gegen Kazuchika Okada. Okada muss mal wieder ran. Bei Dynamite. Also.
Warum? Das hätte so geil. Das hätte ein richtig geiles, großes Match auf der All-Out-Card werden können. Ja? Ich meine, Okada gegen Claudio, zwei Koryphäen ihres Fachs. Das hättest du groß auf eine Pay-Per-View-Card packen können, aber nee, dort verwursten wir in der nächsten Woche in der Weekly.
Ah, ne. Gut, verstehe ich, wenn man das so sieht. Also ich weiß nicht, irgendwie Okada gegen Claudio, also ich finde, das ist für ein Dynamite-Match eigentlich vollkommen okay vom Standing her, weil Claudio ist halt, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, nur Nummer 3 bei Black Combat Club. Das ist mehr so dieser Aufbaugegner immer, den du halt in der Dynamite stellen kannst für ein tolles Match gegen einen großen Heel. Oder auch als Black Combat Club noch ein bisschen mehr Heel war, dann eben gegen einen Babyface als Aufbaugegner, um dann zu Danielson oder zu Moxley zu kommen. Also ich finde das gar nicht so verkehrt. In der Hinsicht. Ich kann dich aber auch verstehen. Also für viele, denke ich, ist das schon ein kleines Dream-Match. Dürfte ja auch das erste Mal sein, dass die gegeneinander wresteln. Und ja, aber ich finde es ein sehr cooles Match, also eine sehr coole Ansetzung. Also ich hätte
Ja,
auch Ishii
das
gegen Okada
definitiv.
gefeiert, muss ich sagen, weil es sind ja ehemalig zwei Chaos-Mitglieder. Ishii ist ja immer noch ein Chaos bei New Japan, aber Okada ja seitdem er Anfang des Jahres weggegangen ist von New Japan, ja jetzt bei der Elite bei AEW. Also es wäre auch eine coole Dynamik gewesen. Und Okada, Ishii hat man ja selbst bei New Japan nicht so oft gebracht. Also für die Leute, die es jetzt vielleicht so denken, ja, die waren beide im selben Stable, wir sind jahrelang bei New Japan gewesen. Das hat man ja selten gemacht, vor allem in Singles-Matches. Ne? Wenn, dann gab es das vielleicht zweimal im G1 oder so über die Jahre, aber ansonsten machen die ja keine Stable gegen Stable-Mates-Matches, sage ich jetzt mal. Das machen sie nicht. Und ja, deswegen wäre das auch ganz cool gewesen, aber mit Claudio Okada bin ich auch zufrieden. Das ist ein echt tolles Match.
Ja,
Schaue ich mir gerne
definitiv.
an.
Genau. Ne? Wie gesagt, ich hätte es gern auf einer größeren Card gesehen, bei einer größeren Show. Aber Geschmäcker sind verschieden.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wir hatten außerdem noch, ich meine, jetzt mal noch weiteres Wichtiges anzusprechen. Thorsten kann ja gerne seinen Kommentar dazu mal abgeben.
Mache ich.
Wir haben Chris Statlander gegen Willow gehabt. Das haben wir wieder ein kleines Schwenker zu Dynamite. Da gibt es das jetzt quasi um den CMLL-Title, nachdem Chris bei Dynamite eben das Eliminator-Match gewonnen hat gegen Willow. Ja, da gibt es halt jetzt ein Titelmatch, ne? Also, ja.
Ich meine, das ist eine fast schon der heißesten Damenfäden. Und alles, was einem Stokely Hathaway einfällt, ist, wir fordern dich zu einem Eliminator-Match raus. Ey, das hätte sofort eine Herausforderung zum Titelmatch sein können. Ich weiß nicht, was Tony Khan immer mit seinen Eliminator-Matches hat. Das ist genauso ein fast schon ein Fetisch wie früher die Interims-Championships. Na, also, das
Naja,
hätte.
das Problem ist ja. Ja.
Nee, erzähl ruhig.
Okay, sorry. Das Problem ist, dass erstens gewinnen fast immer die Champions-Matches. Zweitens sind diese Eliminator-Matches, also die sollten einfach da sein. Jedes Mal, wenn ein Champion wrestelt, das muss ja nicht oft sein, sollte das ein Eliminator-Match an sich schon sein. Weil wenn du den Champion besiegst, kriegst du ein Title-Match normalerweise. Oder wenn du den in einem Tag-Match besiegst, hast du zumindest ein Gramm für den. Ich finde, das machen die viel zu selten,
Ja,
dass die einfach mal
ja.
so einen random Tag schauen, zum Beispiel meinetwegen jetzt, ach, wer ist jetzt mal noch, wen können wir jetzt mal nehmen? Nehmen wir jetzt einfach mal Okada. Ich sehe hier gerade meine Notizen. Man hat Okada und Jack Perry gegen Claudio Castagnoli und Tomohiro Ishii. Zum Beispiel. Angenommen jetzt. Und da pinnt einfach Claudio Okada in dem Match. Oder Ishii pinnt Jack Perry, der ist ja auch TNT-Champ. Da hast du automatisch ja schon ein Titelmatch aufgebaut, weil du weißt, okay, der hat den Champion besiegt in einem Tag-Match. Das ist ja an sich kein Problem, das ist jetzt kein Riesenaufbau für einen Pay-Per-View oder so mit Storyline, aber für ein Weekly-Match ist das doch voll
Ja.
okay. Da könntest du sowas machen. Und ein Eliminator-Match kannst du halt immer bringen, du bringst einfach einen Champion in einem Match. Also das ist eigentlich
Ja,
nichts
eben,
Wildes,
ne?
verstehe ich nicht.
Dass
Also die
das
hätten einfach
Pad,
Willow
das
gegen Chris ansetzen können. Und ja,
eben.
wenn Chris besiegt sie dann halt und dann
Und
sagt sie, hey, ich
dann,
will ein Title-Match haben.
ja, eben, genau. So,
Tschüss.
so ist ja die klassische Sache. Oder so, um dein Beispiel aufzugreifen, wie es zum Beispiel auch im G1 ist. Der Chat, es ist ja so, dass bei New Japan grundsätzlich auch der amtierende große Champion, früher der Heavyweight Champion, jetzt der World Champion, immer auch am G1 teilnimmt. Vorausgesetzt, er ist nicht irgendwie verletzt oder so. Und wenn dann ein anderer Gegner ihn im Turnier besiegt, dann weiß man, dass bei einer der folgenden größeren Shows dieser Herausforderer oder dieser Gewinner ein Titelmatch bekommt. Und das wird auch nicht vorher angekündigt. Das ist einfach Usus. Punkt.
Ja, also das, ich meine, ein Turnier ist ja dafür auch mal gut. Ich finde es ja eh
Ja, eben.
manchmal komisch, dass AEW die Champions nicht in die Turniere packt, weil du könntest locker, ich sage jetzt mal, ein 16-Mann-Turnier machen und haust da ein paar Champions mit rein. Vor allem hier International Champ, TNT Champ, Global, hat er genug. Man hat ja genug Champions.
Ja.
Und da könntest du easy dadurch, die gewinnen vielleicht ein Match im Turnier oder manche fliegen auch in der ersten Runde raus, aber dadurch hast du automatisch ein Titelmatch aufgebaut. Ist eigentlich so sinnvoll. Und ja, selbst wenn der Finalist dann das Finale verliert, oder einer der Finalisten das Finale verliert, dieser verlierende Finalist aber meinetwegen Okada besiegt hat im Turnier, dann kannst du ja da trotzdem ein Titelmatch danach machen. Also es ist eigentlich
Ja,
simples Booking. Ich verstehe es aber nicht,
eben.
warum das selten gemacht wird bei AEW, dass die da ihre Leute so protecten wollen. Wo ich mir denke, du musst die ja irgendwo verwundbar machen. Ich finde das gar nicht so. Also jeder sollte, finde ich, jeden besiegen können. Nicht jeder, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also von den regulären Leuten, wie jetzt, nehmen wir mal Hangman, Okada, Claudio, Ishii, gut, ist jetzt nur da, Pac, MJF, Ospreay, die sollten alle gegeneinander gewinnen können, egal in welcher Situation. Und dieses Ding hast du halt seit Jahren gerade durch den G1 bei New Japan etabliert, dass gefühlt jeder gegen jeden gewinnen kann. Egal wie es ist. Jedes Match ist unberechenbar, gefühlt.
Eben.
Es geht alles. Da wird jetzt natürlich ich denke mal, um jetzt auf AEW zu beziehen, ein Hologram wird jetzt nicht einen Swerve Strickland besiegen oder so in einem Turniermatch. Aber zumindest kannst du das wenn du den halbwegs gut aufbaust über die Jahre, kannst du das irgendwann vielleicht schon mal machen. Und machst dann halt
Ja,
daraus.
eben.
Ne? Also das ist ja gar kein Problem. Ich finde sowas immer bei AEW schwierig, weil du halt wirklich diese Hierarchie hast teilweise, aber so richtig verwundbar machst du die nicht. Die sind alle so in ihrer eigenen Box, hast du das Gefühl. Hast die Main-Eventer wirklich in einer Box drin, dann hast du die Mid-Card in einer Box und die dürfen nie gefühlt die Main-Eventer besiegen. Das ist manchmal schwierig.
Es
Das macht
gibt quasi keine so,
Booking
wie man
schwierig.
so sagt, so Upper Midcard, ne? Das
Naja, einfach mal, dass man einfach, ja, wie du schon sagst, ja, so könnte man es schon bezeichnen, so eine Upper Mid-Card.
dass sie so die haben, die so kurz vor der Schwelle zum Main Event stehen und dann vielleicht eben mal hochrutschen, weil sie halt mal einen von den ganz Großen besiegen. Na, und dann auch logisch aufgebaut, man sagen kann, hier, der hat den, ich sag mal, der hat Swerve gepinnt, der hat das Zeug auch bei den ganz Großen jetzt mitzumischen.
Also ich finde, bei so Main-Eventern wie Ospreay, MJF, Swerve, da brauchst du so das mit dem Tag-Match und dem Pin dann nicht machen. Das ist Käse. Die können einfach ein Titelmatch fordern. Mein Gott, das sind die größten Stars. Oder auch Okada oder so. Das ist jetzt nicht das Problem. Oder wen haben wir noch? Kenny, wenn er wieder da ist, hoffentlich. Danielson, Moxley. Das sind eigentlich so Leute, die können
Ja,
immer challengen. Das ist egal wie. Oder Jericho auch immer noch. Der kann eigentlich auch immer
aber
noch challengen, so, ne? Theoretisch vom Name, vom Standing
ja,
her.
oder
Auch so Leute wie jetzt ein, nehmen wir mal jetzt Lee Moriarty oder so. Einfach mal gewinnen würde gegen den Okada in einem Match, ein Non-Title-Match. Das wäre für den halt schon richtig gut, weil dann kriegt er halt ein Title-Match dafür und er hat jemanden von den Main-Eventern besiegt. Das ist halt schon eine gute, es wäre eine gute Sache gewesen, aber wie gesagt, an sich ist viel zu viel darüber erzählt und sehr abgeschwiffen wieder, sind sehr abgeschwiffen jetzt vom eigentlichen Thema. Aber ja, wir kriegen Claudio gegen Okada, ja, Willow gegen Chris dann und den CMLL-Title anscheinend in den nächsten Wochen. Wir hatten außerdem ja, Hologram mit Mystico im Tag-Match habe ich schon angesprochen. Auch wieder ein spaßiges Match gehabt bei Collision gegen die Premier Athletes. Das war also Tony Nese und Daivari. War ganz nett. Allgemein Collision fand ich, wie gesagt, schon eine ganz angenehme Show. Ja, wir hatten bei Collision außerdem noch ein Angle und zwar gab es da eine Promo von Thunder Rosa und Deonna Purrazzo, nachdem Thunder Rosa Taya Valkyrie besiegt hatte. Ja, wir kriegen nächste Woche ein Texas Bullrope-Match. Okay, ja, von mir aus, ich wollte es nur erwähnen. Ja, ja, ansonsten, ja, um noch zu erwähnen, Tony Storm und Mariah hatten ihre Angles bei gehabt bei Dynamite und Collision. Das war jetzt aber, fand ich, bei von beiden Shows jetzt nicht irgendwie ein Highlight. Ich denke, für die Leute, die Fans, die in dieser Fehde drin sind, war es bestimmt cool. Ja, aber es war jetzt nichts Weltbewegendes. Da fand ich das, was ich glaube, letzte Woche bei Dynamite gemacht haben, das war schon deutlich besser, was den Angle angeht, oder davor die Woche, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ich bin so verwirrt manchmal. Die hatten jetzt so viele Angles gehabt, die letzten Wochen, die beiden. Ja, aber ist ein netter Aufbau, also das kann man schon machen. Und ja, ansonsten, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, MXM Collection gewinnt beim Main Event von Rampage. Über Rampage haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen, da gab es aber auch nicht so wirklich viel.
Nee,
Eigentlich nur Squash-Matches.
bei Rampage ist der Main Event halt am erwähnenswertesten, wie es eigentlich jede Woche ist, ne?
Ja, ich meine, wie gesagt, MXM Collection, Gewinn gegen Private Party, Main Event. Ja, mal schauen, was sie mit denen machen, ne? Also, das ist auch so ein Team. Hat, denke
Ja,
ich, schon Potenzial im TV, weil die halt gute Charaktere sind, denke ich.
ich meine, die im Prinzip machen sie nichts anderes wie damals als Maximum Male Models bei WWE NXT, ne? Und es klappt. Die
Ja, wenn es
beiden sind super.
overkommt, kein Problem.
Ja.
Also, machen.
Also mir machen sie bisher Spaß. Ich sehe sie gerne in den Shows.
Also das auf jeden Fall. Ja, so gesehen habe ich eigentlich alles durch so für ja jetzt die vergangene Woche. Ja, um jetzt hier nochmal zu gucken, was haben wir jetzt? Wir haben den 7.8. Na genau. Sind nämlich in North Carolina. Kommt dann Kenny zurück. und zwar bei Dynamite. Wir haben MJF gegen Kai Fletcher. Entschuldigung. Um den, ah, nee, nicht um den American Title, aber es ist mal wieder ein Eliminator-Match natürlich. Ja, ein Anything Goes Match, Bryan Danielson gegen Jeff Jarrett und Katsuyori Shibata gegen Brian Keith. Ja, das ist quasi für nächste Woche am Start. Also steht sogar Kommentatoren Chris Jericho schon bei Cage Match drin. Auch interessant. Hat er sich schon gebucht fürs Commentary? Wahnsinn, das ist mal ein Macher, Chris Jericho.
Naja, also am Commentary ist er ja auch eigentlich immer perfekt, ne? Da
Ja,
braucht
er
er
ist
ja einmal,
unterhaltsam.
ne?
Aber es sind sehr, sehr viele bei AEW.
Das ist
Tatsächlich.
korrekt.
Genau. Vor allem Matt Menard, der gefällt mir immer beim
Ja,
Commentary. Der ist großartig.
der hat es irgendwie drauf, ne? Und ich sag mal, Kenny, er muss ja jetzt nicht unbedingt in-Ring was machen, ne? Aber wenn man schon quasi bei ihm zu Hause ist, dass er zumindest mal irgendwie Backstage in einem Segment auftaucht oder so. Oder eine Promo im Ring hält. Irgendwie zum Beispiel, dass er einfach irgendwie so Backstage interviewt wird und hey, wie geht's dir? Wie schreitet deine Genesung voran? Und einfach so ein Update gibt.
Das wäre was, aber scheint nicht für möglich.
Nein,
Ja,
es
genau.
wird nicht passieren.
Ja, also, Schauen wir mal. Aber das ist auf jeden Fall Dynamite. Ansonsten, ja, wir haben natürlich noch einen Kommentar bekommen, mal wieder von Rivera mit 2 A. Und zwar, ja, hat er ja wieder geschrieben: Schöner Podcast, mal wieder. Konnte man gut weghören. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für deinen Kommentar. Ja, hat ihm hat Platin ganz gut gefallen. Und ich denke mal ihm. Ne? Ist immer nicht so klar, ne? Also. Man weiß aber nicht, ne, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ja, also der, dem User auf
Man,
unserem Board
man,
hat es
man,
sehr gut gefallen,
man,
der Person.
genau. Man muss seine Geheimnisse auch zu wahren wissen.
Genau, das ist richtig. Ja, genau, also ja, ihm hat Jack Perry auch gut gefallen. Jetzt auch allgemein mit dem ganzen neuen Gimmick, finde ich auch. Also ich finde auch, Jack Perry als Scapegoat ist großartig. Ist auch einer der wenigen bei AEW, der auch richtig Heat zieht in den Shows mit MJF, obwohl MJF ja schon mehr eine gemixte Reaktion bekommt. Hangman Page ist auch, kriegt auch schon gute Reaktionen. Und ja, aber er ist schon der, der da schon ganz gut voranschreitet, ist ja auch TNT Champion mittlerweile. Also der macht schon sein Zeug. Freut mich sehr für ihn, dass er da jetzt endlich so durchstarten kann. Dass er aus diesem wirklich aus diesem Jungle Boy Gimmick rauskam und auch überhaupt, was er letztes Jahr gemacht hat mit Hook, das hat ja teilweise nicht so gefruchtet. Deswegen bin ich echt froh. Es war echt das Beste, was ihm passieren konnte, das
Ja,
Ganze. Ne?
quasi das männliche Gegenstück zu Julia Hart. Na, also dieser Gimmickwechsel, dieser Gesinnungswechsel, das hat ihm nur gut getan und man sieht ja, dass er jetzt auch wesentlich erfolgreicher unterwegs ist.
Ja, ich denke, also, du hast ja vorhin schon angesprochen, auch die Zeit bei New Japan, die wird ihm auch sehr, sehr geholfen haben. Anfang des Jahres war er auch im New Japan Cup tatsächlich mit dabei, in dem Match gegen Shota Umino. Also, ja, der hat da schon ganz gut, ja, Meter gemacht in dem Ganzen. Und ja, danke auf jeden Fall an Rivera für den Kommentar. Ja, wenn ihr gerne Kommentare reinschreiben wollt ins Forum oder bei YouTube, dann macht es gerne. Ja, wir lesen uns das immer durch. Und ja, antworten auch, beziehungsweise liken es, je nachdem, ne? Also sind ja zu 4, zu 5, je nachdem, ne? Also einer wird schon immer mal was dazu schreiben oder spätestens im Podcast werden wir es bestimmt erwähnen, wenn wir dran denken. Und ja, genau. So viel dazu. Thorsten, hast du noch was loszuwerden?
Kleiner Tipp, das ist heute jetzt bekannt geworden. Am Wochenende ist ja die WXW-Veranstaltung Shortcut to the Top. Wer da nicht die Möglichkeit hat, hinzufahren und vor Ort die Show zu sehen, sie wird live, freilich mit englischem Kommentar, aber live bei Thriller TV im Thriller TV Plus Abo übertragen. Und das kostet $50 pro Jahr und da hat man Tonnen und Stunden an Wrestling mit drin von ICW aus Schottland, GCW, OVW und jetzt halt auch mal eine WXW-Show. Ja, dann natürlich die anderen Sachen. Jetzt sehr empfehlenswert die Special Review zum SummerSlam von Andy und Chris. Ja, und natürlich auch der Six-Sided Talk. Müssen wir nur mal schauen, wann wir da wieder einen Termin finden, zu dem wir aufnehmen können. Und natürlich alle unsere Artikel, die unsere fleißigen Schreiberlein so zusammentexten, die News, seid ihr bei uns immer auf der richtigen Seite.
Jawohl, danke dir. Ja, wir würde ich sagen, beenden den Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mal schauen, welche Kombinationen. Also, es steht momentan, also der Monat August ist für unsere Elite-Hour-Gruppe sehr, sehr, sehr unklar, sagen wir es mal so, wie wir das denn alles machen. Gibt ein paar zeitliche Probleme von uns allen irgendwie. Also, mal schauen, wie wir das hinbekommen. Ihr werdet hoffentlich jede Woche trotzdem einen AEW-Podcast bekommen. Mal schauen, wie wir das hinbekommen. Und ja, wir hoffen, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder dabei. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Und ja, habt eine schöne Woche. Thorsten hat das Schlusswort. Ich sage schon mal Tschüss. Macht's gut.
Ja, auch von mir noch eine schöne Woche und ich will auch gar nicht mehr viele Worte machen. Ciao, ciao.